du musst deine Reichweite auch für gute Zwecke nutzen. Und in irgendeiner Art und Weise bewegst du auch die Gesellschaft weiter. Und dementsprechend ist es wichtig, was deine Meinung ist, denn das reflektiert sich auch auf deine FollowerInnen. Marcus verdient 100% nur New In. Er macht auch nur noch New In. Und das ist nicht besonders viel Geld. Ich kann hier ganz offen und frei sprechen.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hi again zu Baby Gut Business. Ich weiß, eine neue Folge hat etwas länger auf sich warten lassen. Das lag aber an der Tatsache, dass sich mein Lebensmittelpunkt wieder komplett nach Köln verschoben hat und ich ein völlig neues Remote-Setup für die Aufnahme dieses Podcasts erschaffen musste. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst und das Format hier. Und ich starte auch nach einer achtwöchigen Pause, Zwangspause mehr oder weniger, mit einem ganz besonderen und sehr bekannten Gast, den ich schon ganz, ganz lange auf meiner Must-Have-Liste für den Podcast hatte. Und es ist niemand geringere als Stefanie Giesinger, die ich schon wirklich viele Jahre mittlerweile zu meinen Freundinnen zählen darf. Und ja, worüber haben wir gesprochen? Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es ging ganz, ganz viel um ihre Erfahrungen als Gründerin, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie nach ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel so eine Art Mindchange in Richtung Nachhaltigkeit und Mindful Business und so weiter geführt hat, wie überhaupt diese ganze Zeit nach Germany's Next Topmodel war, wer sich bei ihr vor allem auch ums Finanzielle kümmert, wie das ist mit dem eigenen Partner zu gründen und so eng zusammenzuarbeiten, wer von beiden auch was verdient. Ja, das hat sie mir alles erzählt. Und am Ende auch sehr viel über ihre Ziele, Visionen und Träume. Und wenn euch das gefällt, was ihr gleich hört, dann freue ich mich nach wie vor über zahlreiches Teilen und Verlinken in diversen sozialen Netzwerken. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Eine App, die ich aktuell wieder fast täglich benutze, und das ist BookBeat, also wie Englisch Buch und Englisch Beat. Da bekommt ihr dieses Mal wieder auf www.bookbeat.de/babygutbusiness mit dem Gutscheincode BabyGutBusiness einen Gratismonat zum Hören. Und was macht BookBeat so besonders? Es ist eine Hörbuch-App. Also ihr könnt unbegrenzt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Also nicht nur ein oder zwei Hörbücher im Monat, sondern 20, wenn ihr es schafft. Und ich glaube, ich habe selten ein Buch, was ich lesen wollte, nicht bei BookBeat gefunden. Die haben, glaube ich, aktuell 100.000 Hörbücher in der App. Ihr könnt das wie immer flexibel monatlich kündigen, also habt keine Vertragsbindung. Ich würde euch gerne noch zwei Hörbuchempfehlungen mitgeben. Ehrlich gesagt könnte ich euch auch 10 empfehlen, aber ich muss mich auf zwei beschränken. Und zwar ist das zum ersten das neue Buch von Sophie Passmann, komplett Gänsehaut, in der sie so eine Art Millennial-Kritik übt. Ist super toll geschrieben. Tut auch manchmal ein bisschen weh, weil ich glaube, auch die Hörer und Hörerinnen meines Podcasts werden sich angesprochen fühlen von dieser Betitelung so ein bisschen. Und die zweite Empfehlung ist von meiner Freundin Lina Malon, ihr zweites Buch, ihr zweiter Bestseller sogar, Zweitpunktnah. Hört mal rein, es ist ein bisschen emotionaler, beziehungsweise ist eine Liebesgeschichte, eine reale Liebesgeschichte, in der tatsächlich auch ich am Ende eine Weisheit beigesteuert habe, die Lina im Buch benutzt hat. Schreibt mir gerne, wenn ihr an der Stelle angekommen seid. Also unter www.bookbeat.de/babygutbusiness bekommt ihr einen Gratismonat mit dem Gutscheincode BabyGutBusiness. Lohnt sich aber, die App auf jeden Fall zu behalten.
Es ist für mich immer so schwer, wenn ich den ganzen Tag Englisch spreche und dann plötzlich Deutsch. Mein Gehirn, ich denglische dann richtig, also I'm sorry for that.
Ist nicht schlimm. Okay, gut. Ich habe gerade das Gleiche so ein bisschen.
Okay, gut.
Also ich kann auch nicht so gut umswitchen. Ich muss mich jetzt gerade auch so ein bisschen konzentrieren, dass ich wirklich akkurates Deutsch spreche, mehr oder weniger.
Ist das nicht komisch, wie das Gehirn funktioniert? Ich meine, Deutsch ist ja eigentlich die Sprache, die wir überwiegend sprechen oder gesprochen haben, unser ganzes Leben. Und dann kommt einmal, keine Ahnung, ein Markus in den Raum, man spricht eine Stunde Englisch und dann plötzlich ist der Kopf auf Englisch umgestellt. Ist das nicht weird? Ich erwische mich sogar, dass ich auf Englisch denke inzwischen.
Ja, ich hatte das auch, als ich zuletzt irgendwann, wann war ich zuletzt im Urlaub? Keine Ahnung. Da irgendwie mal intensiver Englisch gesprochen habe oder jetzt auch auf dem Shooting mit Farina in Italien. Das war auch irgendwie. Und dann vermischt sich so beides und ich mag das eigentlich nicht. Und es war ein Vorsatz von mir, auch jetzt irgendwie für so ein inneres Projekt, dass wirklich nicht mehr so viel Denglisch in meinem Sprachgebrauch ist. Weil auch ganz viele dieser Online-Marketing-Buzzwords sind Englisch. Und häufig finde ich, das hört sich so sassy und bisschen arrogant irgendwie schon fast an, wenn man dann so anfängt zu reden. Und man ist dann vielleicht irgendwie auch unter Leuten, die nicht so in der Branche unterwegs, sondern dann ist das einfach komisch und dann ist das auch nicht sympathisch, wenn man so ein blödes Wirrwarr aus Buzzwords irgendwie so runterleiert. Deswegen, ich wollte eigentlich jetzt auch mal versuchen, dass es nicht mehr so, hier in dem Podcast geht das ja noch, da verstehen ja auch alle Englisch, aber weiß ich nicht, so auf Konferenzen, wenn man da spricht, dass man wirklich darauf achtet, das nicht so zu overdoen.
That's true.
So, jetzt muss ich mal kurz sortieren. Gut. Ja, Steffi, wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne an.
Oh, wow, okay.
Im Jahr 2014, in dem du Germany's Next Topmodel geworden bist. Mhm. Ich habe das schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm, weil wir uns auch ganz anders kennengelernt haben. Stimmt. Natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie und wo überhaupt.
Entweder New York oder L.A.
Da waren wir ja schon in New York, da waren wir eigentlich schon connected.
Da kannten wir uns schon, stimmt. Ich weiß auch nicht, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Aber 2014, da habt ihr aber auch schon angefangen, oder?
Das ist so witzig, weil die Brücke wollte ich gerade schlagen, da haben Farina und ich nämlich auch angefangen. Krass. Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das dasselbe Jahr war, was so cool ist, weil wir irgendwie alle jetzt dann tatsächlich gleich lang im Business sind.
Aber ich glaube auch, das ist so das magische Jahr. Und ich glaube auch, dass mein Erfolg so ein bisschen mit der Zeit zusammenhängt. Ja. Ich war auf jeden Fall zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja. Wie viele Follower hast du jetzt gerade? Guckst du drauf?
Ich gucke sehr wenig drauf, weil mich das total gestresst hat, muss ich sagen. Letztes Jahr, während Corona habe ich ja nicht viel gemacht, außer Social Media. Und da habe ich die ganze Zeit nur auf Zahlen geschaut, Likes geschaut, Views geschaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, Alter, ist das toxisch. Ist das schrecklich für mich. Deswegen schaue ich jetzt gar nicht so richtig drauf. Aber um die 4 Millionen, weniger als 4 Millionen, aber irgendwie so.
Es sind 3,9.
3,9, okay, gut.
Aber bald sind es 4, das kann man schon mal feiern. Was würdest du denn sagen, also natürlich wird ja Germany's Next Topmodel so ein bisschen der Startschuss gewesen sein. Jetzt war ja 2014, weiß ich aus eigener Erfahrung, kam auch Instagram gerade so von hinten angekrochen und saß uns schon so ein bisschen im Nacken. War das denn für dich damals irgendwie schon wichtig? Hast du das da schon irgendwie monetarisiert und gemerkt, oh, da ist Influencer-Sachen passieren wohl bald?
Geld habe ich nicht verdient. Ich habe auch schon Instagram seit 2013 gehabt. Ich glaube, 2012 war die App gelauncht. Und dann hat mir ein Schulfreund die App gezeigt und ich fand das mega cool. Habe da Fotos gepostet von meiner Katze, von Essen, also was man halt früher so gepostet hat. Und während GNTM habe ich das weitergemacht. Damals war das noch gar nicht ein Teil der Sendung. Jetzt ist es ja wirklich involviert, komplett Instagram. Damals noch gar nicht. Und ich habe das einfach aus Spaß weitergemacht, habe aber niemals gedacht, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann.
Ja, jetzt sind ja irgendwie doch 4 Millionen, auf gut Deutsch gesagt, ein Brett. Mhm. Ne? Wie erklärst du dir das selber, dass du tatsächlich im Internet so beliebt bist? Also was feiern die Leute an dir?
Ich glaube, ich hatte einen starken Wachstum, weil ich super viel geteilt habe. Ich habe sehr, sehr, sehr viel geteilt. Und es hat angefangen mit Snapchat tatsächlich. Da habe ich eigentlich gevloggt. Jeden Tag habe ich 30 Minuten lang Stories gemacht oder wie hießen die denn nochmal? Snaps?
Snaps.
Ja. Und inzwischen ist es gar nicht mehr so, dass ich einen riesen Follower-Base und eine Community habe, weil ich mich so ein bisschen auch davon abgekapselt habe tatsächlich. Und ich teile ja nicht mehr so viel und mag es auch so ein bisschen privater, mein Leben zu führen.
Ja, ich habe nämlich auch den Eindruck, ich glaube, das war aber bei vielen, die um diese 2014, 15er Wende so irgendwie damit angefangen haben. Das war ja bei Farina zum Beispiel auch nichts anderes. Und wenn ich mir teilweise überlege, was wir auf Snapchat gepostet haben.
Auch in New York, kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, wir haben da so einen kleinen Film gedreht.
Ja.
Weißt du noch?
Wir haben mit den Caro. Kardashians.
Ja, Film. Genau.
Wow. Ich wünschte, wir hätten das noch, weil das wäre jetzt super cool, um irgendwie mal das nochmal rauszuholen und dann bei Instagram zu posten. Aber das war halt tatsächlich eine andere Zeit. Witzigerweise, off-topic, ich mache gerade eine Social-Media-Marketing-Staffel, die so ein bisschen parallel zu dem Baby-Got-Business-Content läuft, wo ich auch mit einer Spokesperson von Snapchat spreche. Und das
Snapchat ist still a thing?
Ja.
What?
Ja, die haben echt super krass wachsende Nutzerzahlen jetzt auch noch während Corona auch mal gehabt. Sind in einer ganz, also sind tatsächlich in dieser TikTok-Zielgruppe wirklich sehr junge Leute noch immer mega beliebt, haben 100 neue Features eingefügt, die ich erstmal recherchieren musste. Also ganz interessant. Es ist noch immer auch für den Werbekunden eine Sache scheinbar. Aber okay, darf man fragen, wie viele Leute gucken so deine Stories? Wie viel folgen dir so täglich?
Das ist so unterschiedlich. Ich finde auch den Instagram-Algorithmus inzwischen echt merkwürdig. Aber so zwischen 200 und 500.000 am Tag.
Ja, okay, das ist aber eine Spanne, ne?
Mhm.
Interessant.
Ja.
Ist schwierig auch damit zu planen, wenn man sagt, man möchte am Ende irgendwie das ja auch monetarisieren.
Total. Wenn wir New In bewerben wollen, wie zum Beispiel jetzt gestern war das, und da waren meine Views total low, also 200.000. Und da habe ich mich natürlich auch ein bisschen geärgert, weil wir da ein bisschen was pushen wollten. Hat nicht funktioniert, oder es hat funktioniert, aber nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Aber man kann ja, wie du gesagt hast, nicht so richtig planen.
Hm. Jetzt, wenn wir zum Beispiel zusammen privat unterwegs sind, ist mir aufgefallen, dass du verhältnismäßig gegenüber anderen, ich sag mal, Influencer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenig am Handy bist.
Stimmt.
Kann das sein?
Total.
Wie hoch ist so deine Bildschirmzeit? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber ich kann gleich gucken.
Ja.
Ich versuche aber mein Handy so wenig wie möglich zu benutzen, weil es mich einfach total nervt. Und ich verlege es super oft, dass ich einfach einen Tag lang gar nicht weiß, wo es ist, am Wochenende vor allem, versuche ich mein Handy gar nicht zu benutzen. Und dann chatte ich auch wenig, und ich bin auch eigentlich eine Person, die sehr, sehr wenig schreibt und chattet und socialized, weil ich das irgendwie vielleicht auch eine Zeit lang zu viel gemacht habe.
Ich wollte gerade fragen, gab es denn auch mal eine Zeit, in der das anders war? Weil so eine, blöd gesagt, so eine 4 Millionen Reichweite, die kommt ja auch nicht vom Nichts-Posten am Ende, ne?
Ja, also direkt nach meinem Sieg habe ich so viel gepostet. Tag und Nacht war ich an meinem Handy und habe gesocialized, habe Freunde gefunden, und es war auch echt eine schöne Zeit, und habe halt super viel gepostet und super viel geteilt, aber inzwischen fühle ich mich vielleicht auch so ein bisschen zu alt dafür, wenn ich das so sagen kann.
Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, das war jetzt eigentlich nicht strategisch, was du da von Anfang an gemacht hast. Mittlerweile ist dabei schon mehr Konzept hinter, würde ich sagen. Also du überlegst doch, so wie ich das wahrnehme, schon viel intensiver, was teile ich, vor allem was teile ich aber auch nicht. Hast du da irgendwelche Guidelines mit dir selber erarbeitet, vielleicht auch durch Negativerfahrungen?
Ja, total. Desto mehr Menschen du in dein Leben hineinlässt, desto mehr Bewertungen hast du, Kommentare, Meinungen. Und ehrlich gesagt, habe ich irgendwie nicht so eine richtig dicke Haut. Ich dachte immer, mich lässt das total kalt. Aber wenn man so ein, zwei Shitstorms mal miterlebt hat, dann merkt man irgendwie schon so, okay, das verletzt mich total. Und eigentlich bedeutet mir das auch viel, was andere über mich sagen und denken und mir schreiben. Vor allem, wenn es halt super böse Kommentare sind. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so ein paar Guidelines gesetzt in meinem eigenen Leben, wo ich eine kleine Grenze gemacht habe zu der Beziehung zum Beispiel. Markus und ich haben am Anfang super viel geteilt, wirklich
alles. Ich meine nämlich auch.
Aus dem Bett heraus, morgens, abends, auch wirklich jeden Blödsinn. Und inzwischen versuchen wir das echt so ein bisschen privater zu halten. Einfach weil mein Freund hatte ja davor auch schon eine Beziehung, die in der Öffentlichkeit war, und da sie hatte auch Fans und so weiter. Und das wurde halt auch die ganze Zeit kommentiert. Und inzwischen denke ich mir so, brauche ich diesen Stress eigentlich? Und was bringt das eigentlich, wenn ich meine Beziehung so stark teile?
Verlor, glaube ich, doch am Ende nochmal. Also man beobachtet das ja schon, dass je mehr auch, ich sag mal, etwas unbekanntere Influencerinnen in den letzten Jahren verstärkt auf diese Themen Partnerschaft, heiraten, Kinder kriegen. Also das ist ja auch mal ein sehr kontroverses Thema. So zeigt man sein Kind, advertiset man sein Kind und so weiter. Steffi schüttelt gerade vehement den Kopf, weil sie nicht sehen könnt.
No.
dann ist das natürlich schon ein Hebel für Wachstum am Ende, weil es doch sehr, dann doch noch klass in Instagram auch und natürlich auch die Gesellschaft dahinter in sehr klassischen Rollenbildern so ein bisschen festhängt. Immer noch im Geiste. Und das ist so ein bisschen unser Spiegel. finde ich immer noch interessant, um ehrlich zu sein. Also ihr habt euch auch als Pärchen hingesetzt und habt es besprochen, habt gesagt so, wie handhabt Markus das? Also bist du auf seinem Channel irgendwie zu sehen? Er macht ja auch noch YouTube so. Findest du da statt oder ist das eher so?
Am Anfang war ich in jedem Video und du hast recht, das gibt auf jeden Fall Views. Also es ist ja auch etwas, was einen interessiert. Tatsächlich, wenn ich ein Pärchen sehe, wie die zusammen blödeln, dann ist es ja auch für mich ganz schön. Aber wir haben einfach entschieden, dass wir da so ein bisschen rausgewachsen sind und dass wir unsere Beziehung beschützen wollen, auch für die Zukunft. Und dafür brauchen wir halt diese kleine Guideline. Aber nochmal zurück zu den Influencern, die halt so viel teilen und auch den Werdegang der Beziehung und die Hochzeit und Kinder und so weiter. Ich bin natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, dass ich schon ein großes Following habe und nicht so richtig hustlen muss. Deswegen kann ich da vielleicht auch nicht für diese Influencerinnen sprechen. Aber ja, ich finde das auch tatsächlich sehr schwer, sobald Kinder involviert sind. Wenn Babys zu sehen sind, Kleinkinder zu sehen sind und die dann auch noch monetarisiert werden, finde ich das echt sehr schwer.
Es ist tatsächlich auch rechtlich nicht ganz korrekt. Also eigentlich müsste man einen unabhängigen Dritten bestellen, der wiederum im Wohle des Kindes oder zum Wohle des Kindes da nochmal irgendwie eine Entscheidung fällt. Ich habe da mal mit unserem Medienrechtsanwalt ein Video auf meinem Instagram-Account drüber gemacht, was auch echt krass viral gegangen ist. Und auch selbst da habe ich dann wieder gemerkt, ach, guck mal, das sind Themen, die treiben die Menschen immer noch am meisten um.
Ja.
So. Weil es eben aber auch so privat ist.
Ja, es polarisiert.
Ja, extrem. Ich fühle das aber auch, was du sagst. Ich gucke da auch gerne hin. Ich tuschel ja auch. Mhm. Also und will irgendwie wissen, wer mit wem und was. Und
ja.
Also es ist einfach spannend.
Genau.
Nichtsdestotrotz. Ja.
Deswegen gibt es ja auch Reality-TV. Und ja. Deswegen ist es ja auch so erfolgreich.
Aber auf seinem eigenen Instagram will man es dann doch nicht
machen. Ja, ja, finde ich aber wirklich.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Würdest du denn sagen, oder wie ist deine Einschätzung, ist das heute überhaupt, heutzutage auf Instagram insbesondere überhaupt noch möglich, so eine Reichweite aufzubauen? Ich sag mal aus dem Nichts.
Schau dir TikTok an. Also Addison Rae hat jetzt wie viele Millionen? 80 Millionen Follower. Und die hat ja letztes Jahr angefangen auf TikTok.
Ja.
Das geht schon sehr schnell. Ich glaube, auf Instagram ist es relativ schwer heutzutage durch den Algorithmus, aber TikTok und vielleicht auch andere Plattformen, da geht es ganz viel, ganz, ganz, ganz viel schneller.
Ich habe das durch Clubhouse sehr krass gemerkt, weil ich war über Nacht Clubhouse-Influencerin mit, ich glaube, aktuell 60.000, 70.000 Followern auf Clubhouse.
Das ist sehr viel für Clubhouse.
Ja, innerhalb von 2 Monaten. Oder einen Monat sogar.
Krass.
Und das ist mir teilweise auch so ein bisschen zu viel gewesen schon fast und ist irgendwie über den Kopf gewachsen. Aber da habe ich gemerkt, du musst wahrscheinlich, der Growth-Hack jetzt im Jahr 2021 ist, über eine andere App, wo der Algorithmus tatsächlich noch ein bisschen, ja, oder Algorithmen noch nicht ganz so ausgereift im Sinne von, oder die einfach anders funktionieren. Die sind ja nicht am Ende nicht ausgereifter oder weniger ausgereift, sondern die funktionieren einfach anders und legen auf andere Dinge Wert und Fokus. Dass es da doch dann auch einfacher ist, Reichweite aufzubauen und die dann aber auf andere Plattformen zu übertragen. Also ich glaube, genau. Das ist das so ein bisschen die Denke, die man jetzt irgendwie haben muss.
Ja, das hat Markus auch gesagt. Markus kommt ja eigentlich aus dem YouTube-Bereich und hat da 6 Millionen Follower. Und er hat gesagt, all seine Instagram-Follower kommen eigentlich von YouTube. Aber es ist relativ schwer, von seinem Instagram-Following ein YouTube-Following aufzubauen. Also es geht auch nicht von jeder Plattform auf eine andere, sondern man muss schon sehr strategisch sein, wenn man das überhaupt so möchte.
Ja.
Aber darf ich dich mal fragen, wieso dir das dann zu viel war mit Clubhouse? Ist es einfach zu viel Verantwortung oder?
Das, was, glaube ich, Leute häufig vergessen bei mir, ist, dass ich ja auch noch 8 Stunden arbeite am Tag. Nur weil man, oder in Anführungszeichen, nur weil man dann so ein bisschen sieht, ach, die geht hier mal heute auf ein Event und hält da mal eine Keynote, bin ich drumherum permanent am Hasseln. Also ich bin ja auch für eine komplett andere Firma nochmal mitverantwortlich. Da kommen auch Aufgaben auf mich zu, die teilweise sofort bearbeitet werden müssen. Ich habe Mitarbeiterverantwortung. Ich muss gucken, dass die auch immer alle was zu tun haben. Dass wenn die Probleme haben, muss ich da sein. Ich muss mit denen auch regelmäßig Catch-ups machen, dass sie sich auch in dem Arbeitsumfeld wohlfühlen. Ich kann da nicht wie so ein Egomane nur irgendwie durchgehen, sondern ich will natürlich auch, dass mein Team sich wohlfühlt. Und Plus diese Präsenz in der Öffentlichkeit, die durch diese App super intensiviert wurde, auf der ich dann, weiß ich nicht, abends nochmal im Feierabend 3 extra Stunden verbracht haben, haben mich über 3 Wochen so krass ausgelaugt. Es hat mir teilweise auch Energie zurückgegeben, weil ich habe mit Leuten gesprochen, die ich selber sehr bewundere. Also so ein Sascha Lobo oder weiß ich nicht. Auf einmal war ich im Talk mit Joko und er hat mir voll das Kompliment über meine Stimme gemacht und ich war so, okay, danke. ist total verrückt gewesen, zu denen ich jetzt vorher noch nie persönlichen Kontakt hatte, die mich irgendwie schon auf dem Zettel hatten. Und das hat mir sehr viel Kraft und Energie irgendwie auch zurückgegeben. Nichtsdestotrotz habe ich nach 3 Wochen gemerkt, so, ich kann jetzt auch nicht jeden Abend einen Talk da moderieren, auch wenn ich das gerne machen würde und mir das Spaß macht. Ich habe noch ein Privatleben und ja, ich glaube, um erfolgreich zu sein in allen Bereichen, musst du diese extra Meile gehen, aber du darfst sie auch nicht zu weit gehen. Also es darf halt nur eine Meile sein und nicht 15 Meilen, weil dann geht dir die Puste aus so ein bisschen.
Stimmt, aber du hast jetzt schon einen Vorteil in deinem eigenen Business gemerkt, oder?
Ja. Also für mich war das ehrlich gesagt, ich merke oder habe ein ganz gutes Bauchgefühl für Situationen und sozusagen Dinge beim Schopf greifen. Mhm. Und ich habe gemerkt, jetzt muss ich mal kurz 2 Wochen, profan gesagt, die Arschbacken zusammenkneifen und muss diese 2-3 Stunden am Tag zusätzlich opfern. Dafür habe ich jetzt meinen ersten riesengroßen Moderationsjob für, werdet ihr da noch hören. oder besser gesagt, da sieht man mich dann auch und das ist jetzt ein völlig neues Berufsfeld, was ich da für mich erschlossen habe. Mal gucken, ob das auch so meins ist, ne? Also
ich drück dir die Daumen.
Hab auch ein bisschen Angst.
Ach, das kannst du. Ganz ehrlich, du sprichst mega, dein Wortschatz ist mega. Ich staune immer. Wir arbeiten ja auch zusammen für GoDaddy. Du hättest mich sehen müssen, als du da diesen Talk mit diesen Girls hattest. Ich hatte echt immer so einen offenen Mund und ich so, alter Leute, ich kann doch jetzt nicht nach Anni mich da hinsetzen. Ich blamiere mich doch. Deswegen Respekt. Und ich glaube wirklich, dass dieser Moderationsjob dich ganz viel weiterbringt, weil so viele Menschen werden dann sehen, was du eigentlich drauf hast.
Danke, aber wir wollen auch gar nicht über mich sprechen heute.
Das ist ja trotzdem eine Konversation, ja, voll. Ein Dialog.
Ja, das ist auch mit dir gerade ein ganz anderes Gespräch als mit... sag mal, weiß ich nicht, irgendwem anders, der, ne, wir kennen uns halt ewig, ne, das ist ein anderer Gesprächsfluss.
7 Jahre.
Ja, so krass.
Wow.
Aber auch schön. Ich liebe es, Leute so lange mittlerweile zu kennen. Mhm. Und vor allem fürs Älterwerden an der Stelle.
Ja, stimmt, es gibt Vorteile beim Älterwerden. Ja. Und auch so die Entwicklung zu sehen. Ich habe das Gefühl, als wir in New York waren, waren wir so, voll cool, lass mal hier ein bisschen Spaß haben. Und inzwischen ist es halt Arbeit und wir haben da einen ganz anderen Blick drauf.
Voll. Bei uns war das ja auch so ein bisschen von der Hand in den Mund. Mhm. Oh, 100 Euro auf dem Konto, dann gehen wir jetzt mal in New York irgendwas, ein geiles Dinner haben oder so. Es war irgendwie ganz, es war aber auch unbeschwerter, muss man sagen.
Das stimmt.
Da müssen wir ehrlich sein.
Ein bisschen befreiter.
Ja, und weniger Verantwortung der Außenwelt gegenüber, aber auch irgendwie so der eigenen Company. Ich meine, du bist jetzt auch mehrfache Company-Ownerin. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber es ist schon, oder? Ich weiß nicht, bist du noch so unbefangen? Auch privat, abseits von Camera und Insta und so?
Gar nicht. Also ich weiß, wenn ich einen Fehler mache, dann reflektiert sich mein Fehler auch auf meine Businesses. Und da habe ich die Verpflichtung, total aufzupassen und keine Fehler zu machen, denn wenn ich jetzt mal, doof gesagt, gecancelt bin, dann sind auch meine Brands gecancelt. Und da hängen jetzt schon so viele Menschen dran. Das ist auf jeden Fall Druck.
Ja, du hast letztens sogar einen Post gemacht über Cancel Culture, habe ich gesehen.
Dann Markus und ich machen einen Podcast.
Oh, das wollten wir doch jetzt noch gar nicht verraten.
Nein. Auf jeden Fall war das die Konversation. Okay. Ah. Und da wollte ich mal von meinen Followern wissen, was sie dazu sagen. Und es ist echt spannend zu lesen, was Menschen über Cancel Culture sagen. Eine ganz große Gruppe sagt natürlich, dass es super toxisch ist und dass es eigentlich abgeschafft werden muss. Aber auch eine ganz große Gruppe findet das gut. Und tatsächlich finde ich die Argumentation zu sagen, manche Menschen verdienen es halt einfach nicht, diesen Ruhm und Reichtum zu haben, verstehe ich tatsächlich.
Ich muss immer an Dieter Nuhr denken, der das irgendwie mal angestoßen hat. Der da, wo ich auch denke, der verdient es auch nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber da habe ich so einige Kandidaten, you name it. Ich glaube, man ist nur zu schnell mit dem Canceln heutzutage. Ne? Ein Fehltritt und es wird verurteilt und das ganze Lebenswerk teilweise wird irgendwie in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, das ist die Zeit, in der wir leben.
Ja. Ne? Und das ist halt sehr sensibel momentan, aber jahrelang war das jetzt auch gar nicht sensibel und man hat gesehen, der Ort, an dem wir uns befinden als Gesellschaft, ist einfach kein guter Ort und es besteht immer noch keine Gleichberechtigung und deswegen müssen wir halt echt jetzt viel sensibler sein mit allen Themen.
Jetzt sind wir total vom Weg abgekommen. Sorry. Das ist schon voll der Deep Talk hier. Ich wollte noch was viel Oberflächlicheres fragen eigentlich. Back to business so ein bisschen. Du, neben den Companies, arbeitest du immer noch als Markenbotschafterin für L'Oreal, Nike etc.
L'Oreal nicht mehr tatsächlich.
Oh.
Das, aber gar kein Problem. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich passe nicht mehr mit L'Oreal zusammen. So von den Werten her.
Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Wie wählst du denn, wenn wir schon bei Werten sind, diese Partnerschaften aus? Also welche eigenen Werte und Normen setzt du da irgendwie an und wie entscheidest du, mit wem du arbeitest? Langfristig auch?
Tatsächlich arbeite ich jetzt nur noch mit Brands zusammen, die ich auch wirklich unterstützen möchte, die entweder eine ganz starke Message haben, wie zum Beispiel Nike, dass sie wirklich Sport fördern und auch Frauen-Empowerment fördern oder eben auch Nachhaltigkeit als ersten Punkt sich setzen und das auch ein Wert ist, den die Brand dann vertritt. Aber bei ganz vielen Brands muss ich halt sagen, passt leider nicht mehr zu mir oder zu meinem Werder, zu meiner Entwicklung tatsächlich. Und jetzt bin ich halt irgendwie ein bisschen strikter mit meinen Entscheidungen, mit wem ich jetzt zusammenarbeite und mit wem nicht.
Hilft dir dabei oder hilft dir überhaupt jemand dabei? Hast du eine Agentur, ein Management? Wie gehst du da vor?
Ich arbeite mit Sibylle und Leni. Das sind zwei ganz tolle Powerfrauen. Und die helfen mir auf jeden Fall mit meinen Entscheidungen. Und mit denen kann ich mich halt gut beraten.
Ich muss eine Anekdote erzählen.
Oh Gott.
Weil ich glaube, die habe ich noch. Habe ich die schon mal in dem Podcast erzählt? Ist ja auch egal. Farina kam eines Tages zu mir und ich war auch nicht immer so tough, blöd gesagt, wie ich vielleicht heute so bei Jobs, vor allem mit Farina. Da muss ich ja auch sehr. Also muss ich halt ihre Interessen vertreten und da muss ich teilweise ein bisschen strenger sein, sage ich mal. Und Farina kam eines Tages, ich glaube so 2015/16, ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit Sibylle und
2016.
Ja, genau, dann kam sie 2016, hat Sibylle kennengelernt auf einem Event, hat sie in Action erlebt und kam dann zu mir nach Hause und meinte, also Anni, du musst auch mal ein bisschen mehr wie Sibylle werden.
Oh
und
nein.
Ich schwöre es dir, das saß so tief und das sitzt immer noch bei mir.
Oh nein.
Und manchmal denke ich mir so, ich bin, also in manchen Situationen denke ich mir, ich muss jetzt meine innere Sibylle rausholen und challengen. So, und auch mal ein bisschen strenger sein und noch tougher, so. Also, das werde ich nie vergessen.
Also, Sibylle ist wirklich eine Löwenmutter. Sie beschützt mich und sie ist auch wirklich immer da, wenn ich sie brauche. Sie ist auch so ein bisschen Mentor, auf jeden Fall. Und wenn sie am Set ist, dann weiß man das. Dann weiß das jeder.
Ja.
Und das ist halt wirklich total anders zu mir, weil ich bin halt immer ruhig, bin überfreundlich zu allen und kann irgendwie auch nie so richtig meine Meinung sagen, weil ich nicht zur Last fallen möchte und weil ich einfach auch nicht nerven möchte. Und dann ist es eigentlich auch ganz gut, dass so eine Sibylle mal auf den Tisch hauen kann.
Du bist auf jeden Fall mega nett. Ist mir auch schon aufgefallen.
Danke.
Jetzt haben wir ja einen Job zusammen gehabt und ich dachte auch so, sie ist so nett.
Ich unterwerfe mich tatsächlich aber auch ein bisschen, was auch nicht so gut ist.
Ist das was, woran, oder was dich auch challenged, also woran du irgendwie arbeiten möchtest, da so ein bisschen
meine Meinung auch zu sagen, ja, und auch mal zu sagen, nee, jetzt reicht's. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie ich das lernen kann. Ich kann das irgendwie nicht. Vor allem, weil ich weiß, am Set sind die Leute gestresst, sie haben ihr eigenes Ding zu tun. Wenn ich jetzt auch noch sage, nee, das passt mir jetzt gerade nicht und ich will das und das und das, habe ich einfach ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Aber ich muss das lernen. Ich muss für mich selbst aufstehen.
Ach, du bist gut, so wie du bist auch.
Dankeschön,
also
danke.
Vielleicht ist es auch, bist du eine Exotin, einfach weil du so nett bist, unter den ganzen harschen Medienbranchen-Haien, sage ich jetzt einfach mal, ganz pathetisch. Aber wie kam dann letztendlich der Entschluss sozusagen, dich von den Werbekunden am Ende auch so ein bisschen loszulösen und zu, ich sag mal, emanzipieren? War das ein Grund, die eigene Company zu founden am Ende? Also vor allem ja jetzt die letzte?
Also es war einfach tatsächlich eine persönliche Entwicklung, so dass ich mich mit anderen Dingen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, jeder entwickelt sich immer in eine Richtung, wo man sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt und was möchte ich repräsentieren, wo passe ich rein. Und da habe ich einfach Entscheidungen getroffen, wo ich gemerkt habe, ganz ehrlich, die Person, die ich vor 5, 6 Jahren war, die bin ich einfach nicht mehr. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, irgendwann mal kam uns einfach die Idee, also Markus und mir, dass wir Companies zusammen gründen wollen, die total unseren Werten entsprechen und unseren Vorstellungen entsprechen. Und so kam es auch zu New Inn, so kam es zu Moi und so bin ich auch bei Lyca eingestiegen.
Mhm.
Und ja, das war eigentlich so der Werdegang.
Ja, Moi war ja noch vor New Inn, also vielleicht muss man das nochmal ein bisschen aufdröseln. Moi ist eine Kosmetik-Brand und die ist schon auf CO2-Emissionsreduzierung irgendwie ausgelegt, auf Nachhaltigkeit, auf Packaging und so weiter, nachhaltiges Packaging. War das immer irgendwie schon so dein Traum, eine eigene Company zu haben, oder ist das irgendwie was, wo du jetzt so als Unternehmerin entlang deiner Entwicklung irgendwie so reingewachsen bist, auch so ein bisschen? Woher kommt das Know-how auch am Ende?
Ich bin total reingewachsen. Ich glaube, das kam einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, so viele Brands wollen mit mir zusammenarbeiten, dafür muss es ja einen Grund geben. Also anscheinend verkaufe ich ja etwas durch mich als Persönlichkeit, weil Menschen mir vertrauen, und macht es da Sinn, einfach jede x-beliebige Marke zu bewerben, auch hinter deren Werten ich nicht wirklich stehe. Und so kam ich halt wirklich so zur Entscheidung, wieso mache ich nicht meine eigenen Brands, wo ich alles selbst entscheiden kann. Und so kam es zu Moi 2018 tatsächlich schon. Und da habe ich von Anfang an darauf geachtet, dass es mir und meinen Vorstellungen entspricht und auch mit mir weiter wächst.
Danach kam die Co-Creation, sage ich mal, mit Lyca. Ich weiß nicht, spreche ich es richtig?
Mhm. Lyca.
Das ist, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, ein veganes Eis gewesen. Mhm. Aus deren Erlösen, soweit ich informiert bin, 100% auch in ein Hilfsprojekt nach Malawi geflossen ist. Da gab es ja auch Kritik dran. Was war da los?
Ich war in Malawi und habe von Malawi aus genauso gepostet, wie ich auch in Berlin poste, und habe mich halt in den Vordergrund gestellt, habe aus meiner Perspektive erzählt, und das war echt extrem falsch. Ich hätte mich davor ganz anders darauf vorbereiten müssen und hätte mich auch viel intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen, denn ich habe damit rassistische Stereotypen bestärkt, dass eine weiße junge Frau aus dem globalen Westen nach Afrika fliegt und ja sich so in den Vordergrund stellt, als würde sie die Welt retten jetzt. Und das ist einfach falsch, tatsächlich. Und da hatte ich auch schnell einen Shitstorm, habe aber sehr viel daraus gelernt und bin auch daraus gewachsen.
Ich wollte gerade sagen, wie bist du dann damit umgegangen oder wie hast du sozusagen Schadensbegrenzung betrieben, weil das ja auch so ein bisschen exemplarisch, ne? Wie geht man mit Shitstorms um? Hast du dich entschuldigt oder?
Der Shitstorm kam sofort am ersten Tag und da habe ich sofort meine Kommunikation verändert, habe mich gar nicht mehr gezeigt, habe nur noch die Einheimischen vor Ort sprechen lassen, auch die für die Welthungerhilfe arbeiten, und damit habe ich ja schon mal einen Punkt oder ein Zeichen gesetzt, dass ich das verstanden habe. Habe auch gepostet, I hear you, I see you and I'm changing my communication. Und als ich dann in Deutschland war und mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, White Saviorism, habe ich mich entschuldigt, habe auch kurz über das Thema gesprochen. Und vor ungefähr 4 Monaten kam auch eine kleine Dokumentation raus, denn Kameras haben mich auch begleitet während Malawi und haben auch den Shitstorm mitgefilmt.
Wann war die Reise nach Malawi?
2019 im November, genau. Und dann habe ich im Januar dieses Jahres nochmal ein YouTube-Video hochgeladen, bezogen auf die Dokumentation, weil ganz viele haben mich natürlich auch versucht zu beschützen und zu sagen, du hast gar keinen Fehler gemacht, du hast diesen Shitstorm nicht verdient, weil ich gesagt habe, ich habe den Shitstorm verdient, auch in jeglichen Interviews, weil ich das auch verstehe, auch wenn die Kommunikation vielleicht ein bisschen zu harsh war, dass mir einige auch den Tod gewünscht haben und das ging auch manchmal wirklich unter die Gürtellinie. Oh Gott, ja, aber krass. Viele Menschen sind halt einfach schon sehr frustriert und auch angry darüber, dass Rassismus immer noch so prominent ist und auch viele Influencer so ignorant sind, wie ich damals, so dass ich mich gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe, sondern super leicht, glaube ich, nicht mal nach Malawi geflogen bin, in eines der ärmsten Länder und dachte einfach, oh, wie cool, hier kann ich mal meine Influencer, jetzt kann ich mal meine Follower mitnehmen und kann zeigen, dass wir hierfür auf jeden Fall Spenden brauchen. Aber ja, jetzt habe ich auch total vergessen, wo ich gerade war. Wo wollte ich gerade hin?
Ja, ich glaube so ein bisschen, es geht in die Richtung, wir hatten das Gespräch schon vorletzte Woche mal, weil ich weiß, dass du dich auch damit gedanklich schon viel beschäftigt hast, sollten alle Influencer ihre Reichweite für den guten Zweck oder für irgendwas Sinnvolleres, sage ich mal, nutzen, deiner Meinung nach?
Ja, ich hab mit Markus stundenlang darüber gesprochen, auch für eine Podcast-Folge tatsächlich. Und ich bin der Meinung, dass sobald man eine Reichweite hat, man einfach ein Vorbild ist. Man hat eine Vorbildfunktion. Und egal, was man im Netz macht, ob man jetzt einfach nur ein Comedian ist oder, keine Ahnung, Beauty-Influencerin, dann hast du eine Reichweite und du musst deine Reichweite auch für gute Zwecke nutzen. Und in irgendeiner Art und Weise bewegst du auch die Gesellschaft weiter. Und dementsprechend ist es wichtig, was deine Meinung ist, denn das reflektiert sich auch auf deine FollowerInnen.
Ja, also ich würde schon sagen, dass du eine der authentischsten bist, die gerade versuchen auf jeden Fall, sich dem also all diesen schwierigen Themen, ob es jetzt irgendwie Antirassismus ist, Nachhaltigkeit und so weiter, um sich da irgendwie einzusetzen, dass du das sehr authentisch machst. Also ich glaube, das kam jetzt auch gerade schon über die Antworten rüber, dass du dich ernsthaft damit beschäftigst. Und ich glaube, dass du auch eine Bereitschaft hast, dich in Themen einzuarbeiten und da sozusagen die Extrameile gehst. Ne? Also wirklich Bücher zu lesen und Podcasts zu hören und wirklich Themen zu durchdringen und zu verstehen.
Ich habe ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, nach diesem Shitstorm, habe ich 3 Bücher gelesen. Und davon kann ich auch Exit Racism echt empfehlen, weil das hat mir so die Augen geöffnet. Wir leben seit Jahren, seit Jahrhunderten in einem Land, auch in Deutschland tatsächlich, wo das so fest verankert ist, in unserem ganzen politischen Konstrukt, überall. Du wirst eigentlich schon mit Rassismus groß und das ist sehr unterbewusst tatsächlich. Und deswegen muss sich einfach jeder damit auseinandersetzen. Auch Menschen, die sagen, ich bin keinesfalls ein Rassist und habe auch keine rassistischen Ansichten. Es ist einfach super wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen.
Ja, und meistens bringen sie trotzdem auch die Menschen die Sprüche, die sie gar nicht als selbst rassistisch identifizieren.
Genau.
An dem Punkt. Es ist schwierig. Auch wenn es darum geht, irgendwie seine Eltern da zurechtzuweisen, finde ich.
Oh Gott.
Also das habe ich jetzt so seit 1,5 Jahren echt krass, dass ich versuche, da irgendwie ab und zu intervenieren. Aber das ist halt auch echt schwer, ne? Und es ist auch gefühlt viel Arbeit.
Und man kann auch nicht sagen, ja, sie kommen aus einer anderen Zeit. Es ist wirklich, wir leben im Jahr 2021. Come on.
Ja gut, wenn wir so argumentieren, dann hätten wir wahrscheinlich immer noch so Walkie-Talkie-Handys. Genau. Ja, also das ist auch keine Rechtfertigung, sich dem Change da nicht anzupassen. Also das, finde ich, ist überhaupt gar kein Argument an der Stelle irgendwie.
Klitzekleine Werbepause für einen Kunden, den ich euch auch bereits früher schon mal vorgestellt habe. Es geht um Visual Vest. Das ist eine Investment-App, mit der ihr praktisch mit null Know-how anfangen könnt. Was ist daran so besonders im Gegensatz zur Konkurrenz? Bei Visual Vest könnt ihr vor allem euer Geld auch nachhaltig investieren. Das heißt, für euch, für eure Träume, vom, weiß ich nicht, Weltreise, wenn denn endlich mal die Pandemie vorbei ist, fürs Alter oder irgendwie für ein eigenes Häuschen oder eine Wohnung sparen und dabei Gutes tun. Wie machen die das? Die setzen auf ETFs und nachhaltige Investmentfonds, bei denen vorher geprüft wird, ob die ethisch korrekt sind, sozial sich engagieren und ökologisch korrekt sind am Ende. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr euch unsicher seid, den sogenannten Robo-Advisor von Visual Vest nutzen. Das ist ein digitaler Assistent, der euch bei der Auswahl und bei der Umsetzung am Ende hilft, also wie ihr das ganze Thema am besten angeht. Und ihr könnt schon mit einem Sparplan von 25 Euro im Monat starten. Hier referiere ich gerne nochmal auf den Podcast mit Aya Jaff. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen deep diven. So für alle, die ein bisschen Bock auf das Thema Finanzen haben, und ihr solltet eigentlich alle so ein bisschen Bock bekommen, denn jetzt ist gerade eine sehr, sehr gute Zeit, um seine ersten Aktien und ETFs zu kaufen. Leider Gottes wegen der Pandemie, muss man sagen. Aber schaut doch mal rein unter www.visualvest, West übrigens mit V.de/babygutbusiness, und auch hier bekommt ihr mit dem Gutscheincode babygutbusiness 50 Euro Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken für Geldanlage findet ihr eben auch unter diesem Link.
Okay, aber Nachhaltigkeit und irgendwie gesellschaftsrelevante Sachen waren immer schon dein Ding. Moi und Lika hatten wir jetzt. Mhm. Jetzt hast du eine dritte Company mit dem Namen New In.
Genau.
Wie ist es dazu gekommen? Wie seid ihr auf Klamotten gekommen?
Wir haben von zwei verschiedenen großen Modehäusern die Anfrage bekommen, ob wir mal eine Modebrand oder eine Kollektion machen wollen, Markus und ich. Und da haben wir uns halt schon wieder gefragt, wieso machen wir das nicht selbst? Wieso unterstützen wir wieder eine Marke oder Marken, bei denen wir gar nicht so richtig wissen, was intern passiert? Und wir haben ja jetzt die Power und tatsächlich auch monetär, können wir tatsächlich auch einfach eine Modemarke gründen. Wieso versuchen wir das nicht einfach? Und so haben wir einfach Kontakt aufgenommen mit Menschen, die wir kannten, von verschiedenen Modehäusern, die aber sich schon ein bisschen abgekapselt haben. Und da sind wir dann auf Mike Mickelburg gekommen. Mike Mickelburg war ein Consultant und hat für ganz viele große verschiedene Modehäuser gearbeitet und hat bei denen die ganze Produktionskette mal aufgeräumt. Und das große Problem ist mit diesen Produktionsketten, ist, dass eine Factory ein Subcontract schließt und dann weiß man gar nicht mehr so richtig, welche Fabrik produziert eigentlich für die Marke. Und deswegen gibt es Consultants, die schauen sich alles an, fliegen dahin und überprüfen das auch so ein bisschen auf Nachhaltigkeit. Und da dachten wir, Jackpot. Mike ist tatsächlich der Allerbeste, mit dem wir das machen können, weil wir auch auf jeden Fall auf Nachhaltigkeit gehen wollten. Und Mike meinte, ich habe seit Jahren schon das Bedürfnis, eine große, nachhaltige Modemarke zu gründen. Das und das ist mein Pitch gewesen. An alle Menschen wollen wir da nicht weiterarbeiten. Und er hatte auch die Idee von New In, auch vom Namen. Und so fing das dann an. Und dann kam Poppy dazu, das ist unsere Creative Direktorin. Und ja, das alles war auch so im November 2019. Und ja, es ist irgendwie total crazy, wo wir jetzt heutzutage sind.
Dann New In wird nächsten Monat ein Jahr alt.
Genau.
Habe ich während meinen Recherchen gesehen.
Ich wollte gerade sagen, sehr gut recherchiert.
Ja, natürlich. Nimm's mir nicht krumm, aber okay. Es ploppen ja praktisch Influencer-Brands nur so aus dem Boden. Und ja, ich kann auch jeden Consumer da draußen verstehen, der auch so ein bisschen gefühlt den Überblick verliert. Ne? Mhm. Jetzt macht ihr da alleine in puncto Nachhaltigkeit ja irgendwie schon den Unterschied, mehr oder weniger. Aber wie viel bist du denn jetzt wirklich als Steffi in diesen Prozess involviert? Also natürlich stehst du nach außen irgendwie als Founderin irgendwie da, aber wie viel, an welchen Arbeitsschritten bist du überall beteiligt? Und ist es dein Design oder wie kann man sich das vorstellen?
Was mich total nervt, ist, dass viele Menschen sagen, Markus und ich wären nur PR-Puppets und dass wir nur so nach außen hin die Marke repräsentieren und that's it. Aber wir sind wirklich in jedem Meeting, wir sind immer involviert. Tatsächlich ist Markus noch mehr involviert, dadurch, dass er seine Kooperationen, alles, auch YouTube, Instagram und Hold gesetzt hat für New In. Er powert wirklich alles gerade da rein. Und immer wenn ich Zeit habe, bin ich auch mit den Meetings drin und wir sind in allem involviert. Und wir hatten gerade das Gespräch mit Markus tatsächlich, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und man kann noch nicht mal so richtig unsere Rolle definieren, weil wir einfach überall drin sind.
Es ist so interessant, weil, wie gesagt, nimm's mir nicht krumm, aber ich habe auch so ein bisschen das Vorurteil mal gehabt, weil ich weiß ja, wie das läuft am Ende, das Business, auch in solchen Co-Creation-Sachen. Und das ist ja gar kein Co-Creation mehr, sondern es ist eure Company. Aber das habe ich spätestens, als ich von Markus höchstpersönlich die Kooperationsanfrage für Farina im Postfach hatte, dachte ich mir so, wow, okay, die machen es wirklich selber.
Ja.
Ihr macht es wirklich selber.
Ja.
Das ist krass.
Wir haben auch selbst die InfluencerInnen ausgesucht tatsächlich.
Hammer.
Und Markus macht auch unseren Instagram-Account wir sprechen Tag und Nacht nur über New In, was tatsächlich auch nicht so gut ist für unsere Beziehung.
Muss ich ja, da kommt gleich noch eine Frage zu. Aber was würdest du sagen, wie viel Prozent, jetzt mal rein aus der Business-Perspektive, macht das mittlerweile bei dir und auch bei Markus aus? Ich weiß nicht, wie ihr neben New In finanziell, company-technisch irgendwie verflochten seid, was euer Income oder so angeht, aber wenn er seine kompletten Kooperationen, und er ist ja auch nicht kein Unbekannter, sag ich mal, heruntergefahren hat, was macht das mittlerweile business-wise prozentual aus? Also wie viel kommt irgendwie über die Company, wie viel kommt irgendwie über Werbekunden, also wie verteilt sich das?
Markus verdient 100% nur New In, er macht auch nur noch New In, und das ist nicht besonders viel Geld, das sind 2000 Euro im Monat. Ich kann hier ganz offen und frei sprechen. Wir sind noch nicht profitabel mit New In, aber das war auch noch nicht das Ziel. Das dauert ein bisschen, vor allem weil wir nachhaltige Mode machen, die affordable ist. Also wir machen jetzt keinen großen Gewinn, und tatsächlich auch wenn wir an B2B-Partner verkaufen, das heißt About You oder Zalando oder andere Modehäuser, machen wir da auch keinen großen Gewinn. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch 5 Jahre, bis wir wirklich profitabel sind. Dementsprechend habe ich auch noch keinen Cent verdient, und das dauert auch erstmal, bis es überhaupt irgendwann mal anfängt. Das ganze Geld geht erstmal auf die Produktion und auf unsere Mitarbeiter tatsächlich, auf unsere Angestellte. Und ja, dementsprechend ist es von uns eigentlich ein Rieseninvestment.
Ja, auch das kann ich einmal kurz verifizieren. Denn auch Farina hatte ja ihre eigene Modemarke. Das ist dann tatsächlich leider eingestampft worden vor einem Jahr.
Aber
sogar.
Von euch, oder? Von eurer
Seite?
Ja,
ich war in das Projekt nicht involviert. Also wenig involviert auf jeden Fall. Und das hat sie mit ihrer Schwester zusammen gemacht. Hm. Und auch da hat... Ich hoffe, das darf ich überhaupt so sagen. Doch, rückblickend, doch, kann man das schon, darf ich das, glaube ich, schon sagen. Farina hat auch nichts daran verdient. Also ich glaube, da muss man auch einmal mit dem Vorurteil aufräumen. Influencer verdienen mit Sicherheit an anderen Dingen sehr, sehr, sehr viel Geld und an anderer Stelle, was durchaus man ja auch irgendwie diskutieren kann. Aber sobald es irgendwie um eigene Produkte, Entwicklung, Supply Chain, Mitarbeiter, Design und so weiter geht, auch dieses komplette logistische, diesen logistischen Aufwand dahinter, ja, in der Regel schicken über 50% der Leute die Sachen wieder zurück.
Ja.
Du weißt nicht, wie die ankommen, die müssen aufbereitet werden. Das ist ein unfassbarer Aufwand vom anderen Stern, seine eigene Modemarke hochzuziehen. Ja. Das dauert normal bei Fast Fashion Brands, die eine höhere Marge haben, die nicht so fair produzieren, dauert das irgendwie 3 Jahre, Minimum, mhm. eher länger, bis die profitabel sind. Deswegen,
genau.
Ich glaube, da müsst ihr euch überhaupt gar keinen Stress machen. Da habt ihr eine sehr realistische Erwartungshaltung auch. Aber auch Farina hat bis zuletzt da nichts dran verdient. Also ja. Das, dafür war die Company zu kurz am Markt, dass sie als eigentliche Inhaberin da jemals was dran verdient hätte. Das haben natürlich erstmal die Mitarbeiter bekommen, die wirklich jeden Tag 9-to-5 oder wahrscheinlich auch wesentlich länger im Büro saßen und da wirklich auch, weiß ich nicht, Pakete gepackt haben am Ende, ne? Und das ist echt ein Brett, so eine Company hochzuziehen. Und auf eurer Skala ist das ja nochmal irgendwie 3-mal krasser. Deswegen Respekt. Ich wünsche euch ganz viel Durchhaltevermögen an der Stelle, ne? Nicht aufgeben auf jeden Fall. Aber Markus ist ja krass committed. Mhm. Also unglaublich.
Ja.
Wusste ich auch nicht. Ist ja. Sehr interessant und irgendwie
also
toll.
Also tatsächlich haben wir auch jeden Tag das Gespräch, ob es so schlau ist, wirklich alle Eier in einen Korb zu legen. Deswegen versuchen wir uns jetzt auch so ein drittes oder viertes Standbein aufzubauen mit unserem Podcast. Aber von Anfang an war uns klar, dass wir eine Konkurrenz sein wollen zu Zara, zu H&M, zu all den anderen Modehäusern, die halt nicht nachhaltig sind. Um der Industrie und auch den Konsumenten mal zu beweisen, man kann nachhaltig und fair produzieren und dabei auch noch bezahlbar sein. Und dementsprechend sind unsere Margen halt klein und oder kleiner. Und deswegen, ja, wir sind geduldig und es macht Spaß. Und es ist nicht nur das Geld, was wir in der Zukunft sehen, sondern wirklich einfach auch unser Input in die Industrie.
Mhm. Jetzt war das Timing ja vielleicht nicht ganz optimal.
Nein,
Steffi schüttelt schon ganz vehement den Kopf. Ihr habt gegründet oder der Kickoff, der Launch war noch schon oder während Corona, also genau vor einem Jahr mehr oder weniger. Was war das für eine Challenge? Also hat euch das auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen?
Extrem.
Oder ich meine, man konnte keine Events machen, ihr konntet das eigentlich nicht in dem Sinne vorstellen, wie man sich es ein Brandbook, einen Product Launch irgendwie vorstellt. Mhm. Was habt ihr gemacht und wie seid ihr irgendwie damit umgegangen?
Wo fange ich denn an? Also Markus und ich wollten eigentlich nach London ziehen. Wir haben auch schon ein Haus gefunden, wollten das kaufen, haben uns total gefreut. Und dann waren wir in Europa, wir waren in Paris und dann kam der Lockdown, beziehungsweise dann kam Corona und wir haben uns alle so gefragt, oh, what's going on? Wie serious ist das jetzt wirklich? Und haben dann gemerkt, es ist jetzt extrem schwer, nach England zu fliegen. Wir bleiben mal lieber in Deutschland. Und dann wurde wirklich alles über Bord geworfen. Wir wollten eigentlich in England ein Büro aufmachen, wo alle zusammenarbeiten, weil wir dachten, das macht einfach am meisten Sinn, alle Mitarbeiter auf einem Ort und so kann die Brand bestimmt am besten wachsen. Auf jeden Fall hat das nicht mehr funktioniert. Dann hatten wir auch vor, Events zu schmeißen, wollten einen Pop-up eröffnen und all das hat nicht funktioniert. Aber daraus haben wir auch so viel gelernt. Man braucht kein Office, man kann auch online super gut miteinander arbeiten und wir haben jetzt inzwischen 50 Angestellte und wir kommunizieren jeden Tag, wir telefonieren jeden Tag. Es ist auch ehrlich gesagt ganz angenehm, von zu Hause aus zu arbeiten. Natürlich sind wir in einer sehr privilegierten Situation, dass wir in einem Haus haben und ein Office haben, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele große Unternehmen gemerkt haben, man braucht gar nicht dieses traditionelle Office 9-to-5-Ding. Wenn jeder so seine Arbeit fertig bekommt am Tag, von zu Hause aus, ist es doch perfekt. Und man spart sich tatsächlich auch diese ganzen Office-Gebühren.
Ihr habt 50 Mitarbeiter, Steffi.
Ja.
Wow.
Ja, es ist echt crazy.
Wie muss man sich eine Steffi als Chefin vorstellen? Wir haben jetzt schon gelernt, du bist viel zu nett.
Viel zu nett. Und deswegen bin ich auch eigentlich jetzt nicht die Person, die Anweisungen gibt. Markus selbst hat 12 Angestellte und er ist aber auch super, super nett. Also wenn irgendwer sagt, oh, ich kann morgen nicht arbeiten, weil, keine Ahnung, Hund geht's nicht so gut, dann sind wir die Ersten, die sagen, bleib bei deinem Hund und ich hoffe, ihm geht's besser und so weiter.
Oh,
also
mein Gott.
Da echt so gar nicht streng. Und das ist das Schöne, mal wirklich ein netter Boss oder Bossin zu sein.
Ja.
Bossin. Ist das nicht ein Wort, das wir erfunden haben?
Oder ich wollte gerade sagen, also, doch, das waren wir beim GoDaddy-Dreh, glaube ich, dass wir gesagt haben, wir dürfen Girlboss nicht mehr sagen, weil das irgendwie
nervig ist.
Ich habe über dieses Wort Girl auch nochmal voll viel nachgedacht und ich benutze das dummerweise relativ häufig. Und man soll das aber nicht mehr machen, weil man damit schon irgendwie eine andere Person, also wenn ich dich jetzt sage, hey Girl, dann werte ich dich schon so ab, weil du bist keine Frau, so blöd gesagt. Also da könnte ich jetzt, ne, da kann man jetzt auch wieder ewig philosophisch irgendwie drüber sprechen und da feministische Ansätze und so weiter finden. Aber ich versuche gerade, das nicht mehr so häufig zu benutzen, in der Tat.
Das ist ein guter Denkansatz, weil ich sag auch so oft, hey girl, oder schreibe, hey girl.
Ja, ich schicke dir nachher mal was auf Insta dazu. Ich habe schon alles abgespeichert, um da irgendwie, um das auch nicht zu vergessen, aber ja, das ist ja unser neuer Hashtag.
Bossin, I like
Bossin.
It.
Ja,
ja, lass uns damit einen Trend starten. Also alle irgendwie irgendwo kommentieren Bossin.
Naja, also wenn ihr den Podcast hört und ich sage ja immer, ich freue mich immer total, wenn Leute den teilen und irgendwie damit Feedback geben und dem Projekt ja auch ein bisschen Reichweite geben am Ende in ihrer eigenen Peer Group so ein bisschen, dann nimmt doch mal den Hashtag.
Ja,
das wäre doch was
Bossin.
Cooles. Bossin.
Nice.
Mega gut. Okay, war das aber dann doch im Nachhinein ganz gut, in der Pandemie einen rein online-basierten Handel zu starten? Weil es ist ja trotzdem gut gelaufen jetzt für euch, das erste Geschäftsjahr, muss man sagen. Erklärst du dir das halt am Ende auch durch den Boom, der jetzt nochmal durch dieses ganze Online-Geschäft wandert, weil einfach der stationäre Handel zu ist und irgendwie an Wichtigkeit verliert?
Ja, klingt zwar scheiße, aber Corona war tatsächlich für unser Business ganz gut. Vor allem auch, weil alle nur auf Instagram unterwegs waren.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, alle Menschen haben dann Instagram für sich gemerkt und auch Online-Shopping für sich gefunden, sorry. Ich habe das Gefühl, während Covid hat wirklich jeder Online-Shopping für sich gefunden und alle waren auf Instagram unterwegs und dementsprechend war das für unser Marketing ganz gut und ja, ehrlich gesagt war das ganz gut. Man muss natürlich vorsichtig sein, wie ich das jetzt formuliere, aber da muss ich Covid hat sehr, sehr, sehr viele negative Dinge gebracht, aber da muss ich Covid tatsächlich einmal danken, weil wir so viel daraus gelernt haben, dass wir eben kein Office brauchen, dass wir immer die Freiheiten an unsere Mitarbeiter geben können. Und auch, ja, wir haben da echt gut Profit gemacht. Klingt so scheiße, ne, das zu sagen.
Das klingt ja, echt scheiße. Ja, gut, aber das ist ein Business-Podcast. Und am Ende geht's hier auch so ein bisschen um Zahlen, Daten, Fakten. Und dass man ja auch was mitnehmen kann, wenn man selber irgendwie überlegt hat, was zu gründen. Wenn man selber einen Traum hat, sein eigenes Fashion-Label, sich selbst zu verwirklichen, egal mit was, dann muss das schon auch mit einkalkuliert werden. Und dann sind das am Ende, dann ist das Kapitalismus. Ja. Sorry to say, aber
Kapitalismus, was sagst du eigentlich zu Kapitalismus? Oh Gott.
Ich bitte dich. Wollen wir dieses Fass jetzt aufmachen?
Ich schaue mir so viele YouTube-Videos an und denke mir so, oh, eigentlich will ich im Wald leben und gar nichts mehr machen und auch kein Geld mehr verdienen und eigentlich, und dann bin ich wieder in dieser Welt, oh, Louis Vuitton, oh, Gucci, es ist so schlimm und ich lebe in so einem krassen Zwiespalt und
ich auch. Ich lebe auch total im Zwiespalt. Ich meine, ich mache Influencer-Marketing, verdiene immer noch einen großen Teil meines Geldes mit Menschen, die im Internet anderen Menschen Produkte verkaufen. Ich finde aber, wenn man da mit einer Portion Reflexion rangeht, kann man das irgendwie, ja.
Mit sich vereinbaren?
Ja, ich struggle damit ehrlich gesagt häufig, gefühlt jeden Tag. Aber ich sitze ja auch mittlerweile an gewissen Hebeln, in Companies, dann wiederum auf der anderen Seite meines Geschäftsmodells und halte Workshops und darf zum Beispiel für ein Projekt, in das wir jetzt mit der Nova Lanerlof GmbH investiert sind, in ein Influencer-Setup auswählen. Und da achte ich sehr besonders darauf, dass irgendwie auch ein asiatisches Mädchen mit dabei ist und eben auch auf verschiedene Skin Tones und Body Types und sowas geachtet wird. Und da kann ich wirklich den Unterschied machen, indem ich diese Leute empfehle und dafür ein Setup sorge, was ja vielleicht vor 3 Jahren rein weiß gewesen wäre und blond oder so. Ja, das stimmt. Und ich versuche es dann an den Ecken, ehrlich gesagt, wieder auszugleichen. Ja, nobody's perfect. Ich kann das, das ist jetzt keine Schleichwerbung, eigentlich schon, aber ein Sponsor dieses Podcasts ist auch BookBeat und also für die Folge. Ich bin riesengroßer BookBeat-Fan tatsächlich und ich habe zuletzt auch ein Buch gehört, was ich in Etappen hören musste, weil ich mich so häufig, also was mich so getriggert hat und das heißt Konsum. Es hat so ein oranges Cover. Und es geht halt mit dieser ganzen Konsumgesellschaft so total ins Gericht. Und ich musste es wirklich, ich musste immer eine Stunde hören, habe ich es ja ausgemacht. Weil ich dachte so, kacke, ich bin so krass Teil des Problems. Aber es ist ein Prozess und es ist okay. Also Change findet ja statt. Ihr macht damit schon den Unterschied. Ich persönlich glaube, dass der Mensch weiterhin konsumieren wird. Es muss nur ein vernünftigerer Weg gefunden werden, eben durch nachhaltigere Ansätze. Der Mensch wird auch für immer fliegen wollen. Der will reisen, der will die Welt sehen. So, und es wäre auch schade, wenn unsere Kinder oder unsere Kindeskinder das nicht mehr tun könnten, so ein bisschen, weißt du? Deswegen, ich glaube, es müssen einfach andere wirtschaftliche Ansätze gefunden werden, wie das Ganze fairer, inklusiver, zugänglicher über alle, weiß ich nicht, Einkommensschichten auch am Ende irgendwie passieren kann, dass am Ende genug und das Chancengleichheit herrscht, so ein bisschen. Aber ist jetzt, damit diskutiere ich mit meinen Freunden schon viel genug drüber.
Aber ich könnte dir gerade stundenlang zuhören. Es macht natürlich total Sinn, was du sagst. Und vor allem nochmal zum Punkt Reisen. Reisen ist so wichtig, um einfach auch diesen kulturellen Unterschied zu merken und sich damit auch auseinanderzusetzen. Und ich habe das Gefühl, ich bin so krass gewachsen, nur durchs Reisen.
Same. Absolut. Finde ich auch unfassbar wichtig. Und damit meinen wir nicht nach Mallorca fliegen.
Doch, da gibt's doch auch Mallorca, Ballermann.
Ist ja das Einzige, was du gerade machen kannst. Und es ist auch so ein kultureller Culture-Clash, wenn man so will.
Also, das finde ich so weird. Wieso darf man nach Mallorca fliegen?
Warst du schon mal am Ballermann? Off-topic?
Nein, warst du?
Was?
Warst du?
Ja, natürlich. Und das muss man schon mal gemacht haben. Ich war mit Farina und Nina Süß da.
Und da habt ihr euch einfach voll laufen lassen und hattet Spaß.
Ja, und Farina war da tatsächlich sehr bekannt, also wurde häufig erkannt. Und ich habe sie dazu verdonnert, wir haben ein Trinkspiel draus gemacht. Und ich habe gesagt, heute lassen wir uns jetzt einmal richtig gehen und für jeden, der kommt und mit dir ein Foto macht, musst du einen Shot trinken.
No way.
Ja.
Also war sie richtig voll. Du kannst imagine,
wie voll wir waren. Ich fand's toll. Ich war ja auch nur der unbeteiligte Anstifter mal wieder, ne? Und der es nicht am Tag ausbaden musste. Naja. Aber wenn man, also auch wieder eine unbequeme Frage, I'm sorry, aber wenn man über New In spricht, dann muss man halt auch den Naked-Skandal an der Stelle irgendwie nochmal thematisieren. Ihr wurdet von Naked verklagt, richtig? Mhm.
Weil Mike Mickelborg hat auch mal für Naked gearbeitet. Er hat, ich weiß gar nicht, ob er Geld bekommen hat oder nicht, auf jeden Fall dafür, dass er die erste nachhaltige Kollektion damals mit Pamela Reif implementiert hat, hat er dafür 0, irgendwas Prozent bekommen von denen. Das heißt, er ist auch Co-Owner. Da hatten wir auch einen Shitstorm, weil das ganz viele Menschen falsch verstanden haben und dann irgendwelche Lügen erzählt haben und so weiter. Anyway, Naked war sehr pissig, dass Mike, sorry, ich muss das jetzt einfach so sagen, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Naked war sehr genervt von Mike, dass er gegangen ist und dann seine eigene Brand gemacht hat, die einfach auch besser ist als Naked, muss ich an dieser Stelle sagen. Mhm. Und ich glaube, das hat denen einfach nicht gepasst. Und dann ist der Name ähnlich tatsächlich, also dass da einfach ein Bindestrich dazwischen ist. Und der Besitzer von Naked, das kann ich ja jetzt hier an der Stelle sagen, ist einfach auch ein nicht so guter Mensch. Sehr viele Menschen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, haben auch früher dort gearbeitet. Wir haben die nicht abgeworben, die sind zu uns gekommen selbst, haben gefragt, weil sie Mike kennen. Und die Stories, die ich gehört habe, sind wirklich unter aller Sau. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und er hat auch ein riesen Ego-Problem und dementsprechend hat es ihm gar nicht gepasst, dass wir New In gegründet haben und das so erfolgreich war. Und dann wurden wir verklagt. Wir sind damit aber auch öffentlich gegangen. Wir dachten, ganz ehrlich, zuerst hatten wir richtig Schiss und dachten, okay, jetzt haben wir alles verloren. Und dann dachten wir, ganz ehrlich, wir können so offen damit umgehen. Wir haben jetzt auch ein Following. Menschen kennen uns von Anfang an. Menschen kennen Markus und mich. Wieso machen wir das nicht öffentlich? Und seitdem wir das gepostet haben, haben wir nichts mehr von denen gehört.
Ach krass. Also ist dann auch tatsächlich nichts an Konsequenzen daraus entstanden? Das war sozusagen ein Bluff, um euch vielleicht ein bisschen einzuschüchtern?
Hundertprozentig.
Interessant.
Und
es passt vor zu allem, ihm. Ich kenne ihn leider auch.
Du kennst ihn?
Ja.
Es ist ein ganz unangenehmer Mensch. Und vor allem die Dinge, ja, die uns vorgeworfen haben. Wir hatten ein Kleid kopiert und es war einfach so ein schwarzes Easy-Kleid oder ein Top kopiert. Und ich so, Leute, ich kann euch 10 von diesen auf Zalando finden, auf About You finden oder bei H&M. Und die haben halt echt versucht, uns einfach einzuschüchtern. Es hat nicht geklappt.
Weil ja Naked so innovative Designs war, die ja, sie sicherlich alle selber entwickelt haben. Nee, aber letztens hat mich eine Followerin darauf aufmerksam gemacht und hat gefragt, warum der Naked-Skandal nur auf LinkedIn irgendwie so so viral gegangen ist. Es gibt nämlich einen Sexismus-Skandal, ja, wo über 100 Mitarbeiterinnen ihn auch angeklagt haben, outgepointet haben und ihn tatsächlich als Sexist betiteln.
Ich habe echt ganz, ganz schlimme Stories gehört von Menschen, denen ich auch glaube, die auch inzwischen meine Freunde sind und die früher dort gearbeitet haben. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nee, ich auch nicht. Ich könnte jetzt auch, ehrlich aber gesagt, ich mach's, also.
Es ist echt, also, wenn einige Menschen nicht verdient haben, den Ruhm und den Reichtum zu haben, dann ist es auf jeden Fall ein paar Menschen, die sehr weit oben sind bei Naked. Ja. Muss ich jetzt leider wirklich an der Stelle mal loswerden.
Ja, wir haben ja die Zusammenarbeit mit denen auch schon vor 2 Jahren dann beendet. Also, Farina hatte ja eine eigene Kollektion auch einmal bei Naked. Und, ja, also wir arbeiten auch seit 2 Jahren gar nicht mehr mit denen, aus Gründen. So.
Verstehe ich.
Ne? Aber
tatsächlich, an der Stelle kann ich das ja auch mal sagen, Naked wollte tatsächlich eine Kollektion mit Markus und mir machen. Und das hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen genervt, dass wir dann unsere eigene Modemarke gegründet haben.
Ja, aber wie unnötig, dann so ein Bluff und
Egal.
Wie sieht denn jetzt gerade zum Beispiel aktuell so ein typischer Montag, Dienstag, Mittwoch in deinem Leben aus?
Ich habe gar nichts Typisches in meinem Leben. Aber das kennst du wahrscheinlich auch von Farina. Man hat einen Auftrag und man ist mal da, mal in München, mal dreht man was und manchmal ist man einfach zu Hause. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann bin ich in den Calls bei New In und manchmal bin ich auch wirklich, aber jeden Tag tatsächlich, das ist meine Routine, jeden Tag um 11 Uhr habe ich ein Telefonat mit Leni und Sibyl und da besprechen wir alles, was an Anfragen reinkam. Und am Freitag haben wir immer Finance Friday, da sprechen wir über Finanzen und wie es weitergeht und bla, also die ganz tollen Themen. Und das brauche ich tatsächlich für mich. Ich bin so ein krass unorganisierter Mensch und diese kleine Routine brauche ich. Und dafür lasse ich auch wirklich alles stehen und liegen, damit ich einfach so ein bisschen einen Plan habe von dem Leben und wo ich gerade stehe und was noch ansteht. Und was noch zu machen ist.
Cool. Finance cool. Friday. Den werde ich auch mal einführen, glaube ich.
Nee, das wird überhaupt nicht klappen mit Farina. Die hat gar keinen Bock drauf.
Die hat auch keinen Bock drauf, oder?
Überhaupt nicht.
Und da muss ich echt sagen, ich bin so glücklich, dass ich Markus an meiner Seite habe. Zahlen faszinieren ihn einfach. Es macht ihm so Spaß, Zahlen wachsen zu sehen. Und für mich, ich habe generell zu Geld einen sehr schlechten Bezug, weil das bei mir in der Familie immer sehr negativ war. Wir hatten immer sehr wenig Geld und meine Eltern haben sich immer nur wegen Geld gestritten. Und deswegen ist für mich auch so, ich will mich mit meinen Finanzen nicht auseinandersetzen, aber es ist enorm wichtig.
Apropos Markus, wie ist das denn so mit seinem Partner zusammen ein Unternehmen zu gründen? Ist das immer eitler Sonnenschein?
Das ist gar nicht so easy, wirklich. Eine Freundin hat mir jetzt geraten, also Helene Ferres, die kennst du ja auch, hat mir geraten, dass wir jetzt einfach mal auch Rules haben, also richtige Rules auf Deutsch. Siehst du? Ich bin Denglisch.
Regeln auf Deutsch.
Mein Gott, auch noch das Wort Regeln. Also Helene Ferres hat uns empfohlen, Regeln aufzustellen und dass wir sagen, nach 18 Uhr dürfen wir nicht mehr über Arbeit sprechen und wir machen richtige Meetings, wenn wir über NewIn sprechen wollen und nicht während wir zu Mittag essen, weil meistens arbeite ich an irgendwas von mir, an Moi oder an irgendeinem anderen Projekt und dann treffen wir uns so ungefähr um 12 Uhr hier am Tisch und essen zu Mittag und dann sprechen wir nur eine Stunde lang über NewIn oder irgendwas anderes, was jetzt gerade so anfällt und man merkt, das ist nicht so leicht und man nimmt das mit ins Bett und das ist so auch nicht so gut für uns generell als Paar und man muss einfach Grenzen aufstellen. Ganz, ganz wichtig und das haben wir jetzt erst nach einem Jahr kapiert, weil wir mehr Businesspartner waren als Lovers sozusagen. Mhm. Und man wird immer abgestumpfter, weil du so denkst, aber wir haben doch gerade eben über Zahlen gesprochen und über all das, was schief läuft und wie können wir davon jetzt gerade abschalten? Aber es ist so wichtig, Meetings zu haben. Das ist so der beste Tipp, den ich bekommen habe.
Krass. Ja, ich stelle es mir auch total schwer vor, dann mit so einem Knopfdruck die Romantik wieder zu aktivieren. Hängt ja auch nicht an diesem 18 Uhr Feierabend-Ding, ne? Also man kommt ja da gar nicht raus, gerade wenn irgendwie so Sachen wie, wenn auch mal ein Shitstorm passiert oder das mit Naked, das nimmt man ja natürlich irgendwie mit.
Total. So, und man hat auch Meinungsverschiedenheiten, ne? Ich denke, wir sollten das so und so machen und Markus denkt, wir sollten das so und so machen.
Und wie macht ihr das dann? Wer hat das letzte Wort?
Unterschiedlich. Manchmal vertraut er mir, also wer halt die besseren Argumente dann aufbringen kann. Und das bin meistens ich.
Hast du denn vor, in Zukunft noch weiter zu investieren irgendwo, wo wir schon über den Finance Friday gesprochen haben oder neue Projekte etc. in der Pipeline?
Ja, also vor allem unser Podcast, das ist etwas, worauf ich mich total freue, weil das auch so ein bisschen Paartherapie ist, muss ich an dieser Stelle sagen. Sich eine Stunde lang hinzusetzen und über ein Thema zu reden und wir haben echt oft Meinungsverschiedenheiten. Es ist total schön, einmal so darüber zu diskutieren, aber so seinen Partner auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Und unser Podcast heißt What's the Agenda? Und da haben wir auch vor, das eigentlich noch größer zu machen, noch weiterzuführen und mal gucken, was die Zukunft so bringt. Da bin ich auf jeden Fall auch bereit, mein Geld zu investieren. Und ansonsten fällt mir das aber total schwer, mein Geld in Aktien und so weiter zu investieren. Ich habe 2 Immobilien tatsächlich in Kaiserslautern. Juhu!
Ich liebe das.
aber ja, Markus versucht mir da irgendwie immer was beizubringen mit Aktien und NFTs jetzt, I don't get it, aber ich versuche mich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Ja, aber ich habe das Gefühl, ihr seid da schon ein sehr ausgewogenes Paar und ihr seid total harmonisch, also so wie ich euch jetzt irgendwie erlebt habe, wenn wir auch mal über das Business gesprochen haben oder so. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut bei euch.
Ja,
voll. Das waren alle Fragen, Steffi, das war's schon.
Hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Cool. Und jetzt starten wir in den Tag, machen irgendwas Tolles, gehen vielleicht spazieren, ne?
Ja.
Ja, okay. Tschüss. So ist es.
Tschö.
Ganz kurzer Hinweis zum Schluss in eigener Sache. Ab dem 5.4. wird es einmal im Monat, also jeden Montag im April, eine IGTV-Reihe geben auf meinem @Himbeersahnetorte-Account zum Thema Social Media Marketing, Jobs in Social Media Marketing und wie bilde ich mich in diesem Bereich überhaupt weiter? Also A, wenn ich schon eine Grundausbildung habe oder B, wenn ich eine Karriere in diesem Umfeld anstrebe. Das sind sozusagen Service Posts, weil ihr mich so häufig gefragt habt, wie man eventuell eine Karriere in die Richtung aufbaut, was vernünftige Schritte sind und ja, wie man da auch kontinuierlich am Ball bleiben kann. Und ja, schaut doch gerne mal ab dem 5.4. auf meinen @Himbeersahnetorte-Account unter den IGTVs.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.